So, dann können wir heute beginnen mit der heutigen Sitzung. Wir haben heute nochmal ein letztes Mal diese Konstitutionsthese. Heute schauen wir mal, wie Frau Baker auf Eric Olsons Vorwürfe reagiert. Wir lesen einen weiteren Text, wir lesen hier darf ich mal ganz kurz fragen, wer noch nicht den Essay, den ersten Essay angereicht hat? Ich habe jetzt noch eine ganze Reihe bekommen, aber jetzt haben alle von Ihnen den ersten Essay angereicht. Also, das ist mit zugeschlossen. Also, jetzt würde ich vorschlagen, dass Sie jetzt wirklich an den zweiten Essay sich begeben. Nehmen Sie, bekommen also die, die noch keine Rückmeldung bekommen haben, bekommen die jetzt noch in den nächsten Tagen. Ich würde vorschlagen, dass Sie jetzt den zweiten Essay beginnen. Und den möglichst, also idealerweise in der Woche gehen. Also jetzt eine Woche Booster, würde ich vorschlagen. Sie haben ja schon viele Anzeige. Also wenn Sie das vielleicht bis nächsten Freitag oder den Montag drauf, wird es sehr sinnvoll für den Zeitanteil. Da könnten Sie jetzt sich mit dem Thema Konstitutionstheorie auseinandersetzen. Ja. Oder Sie könnten Bakers Kritik an Olson oder, da kommen wir jetzt noch drauf in der nächsten Sitzung, Olsons Verteidigung. Ich würde vorschlagen, dass Sie die Konstitutionstheorie haben. Konstitutionstheorie versus Einwandsatz. Abwägen, was überzeugender ist, wo die Probleme der Konstitutionstheorie sind, sowas. Ne? Sie können sich natürlich auch selbst ein eigenes Thema aussuchen, das ist kein Problem. Es sollte sich eben nicht zu sehr überschneiden. Und als drittes Thema, wie gesagt, ich habe ein paar Themen vorgeschlagen, als drittes Thema können Sie dann nehmen Olsons Verteidigung gegenüber den Einwänden oder Sie könnten diese Debatte zwischen Baker und Olson genauer verfolgen, was sind die jeweiligen Argumente, was überzeugt am meisten. Und für den letzten Essay müssen wir vier Essays schreiben, können Sie zum Beispiel eingehen auf diese ethischen Implikationen, Sie können eingehen auf die Frage, wann beginnt eine Person, Grenzen, Regierungsgrenze, weil das ist auch ein bisschen frei. Sie können auch daher auf diese ganzen Experimente eingehen, wenn Sie wollen. Aber für das zweite Essay-Thema würde ich jetzt die Konstitutionstheorie vorschlagen. Haben Sie noch Fragen zum Essay? Gut, dann wollen wir uns heute fragen, wie kritisiert Baker Olsons Biological Review? Das ist zum Anfang, wollen wir uns diese Frage stellen. Dann, das habe ich in der letzten Sitzung schon an die Tafel, an die Wand geworfen. Inwiefern kann Baker Olsons Kritik bezüglich der Identität von Tier und Person entgehen? Ist die Unterscheidung von Tier und Person überzeugt? Und am Schluss, inwiefern kritisiert Baker Olson das Familienverhältnis? Kompositionsthese. Also das müssen wir noch ein bisschen genauer anschauen. Also es gibt hier eine Unterscheidung zwischen Arts und Kompositionstheorie zu vertreten. Wir müssen jetzt genau schauen, was es damit auf sich hat. Also das wäre noch so eine dritte, oder wie man es will, ist sehr verbunden mit der zweiten, mit der ersten, bei Logical View, Kompositionsthese. Kompositionsthese heißt, es entsteht nichts Neues, Emergenzendes jetzt daraus. Ja, Komposition ist nichts, die Konstruktion, dass die Person emergiert, dass da was Neues hervorkommt, sondern Komposition ist eher die Zusammensetzung, Zusammenstellung der Materie zu diesem Lebendigen. Das müssen wir mal schauen, wie sich das zueinander verhält. Und diese Theorie wollte ich noch kurz angeben. Ja, und jetzt, also wir lesen jetzt mal zunächst diesen Aufsatz von 1999, lesen wir Auszüge, Wort in Wahrheit, und da sagt sie eben zu Beginn, sie möchte jetzt gegen die Vorwürfe von Eric Olson Stellung nehmen und sie möchte sagen, dass die These der psychologischen Kontinuität, die psychologische Kontinuitätsthese, nicht impliziert, dass man kein Fötus war. Sie erinnern sich an dieses Fötusproblem. Olson sagt, die psychologistische These, die Psychologie-These kann nicht erklären, dass wir mal Föten waren. Das geht nicht, weil wir daran keine Erinnerung haben. Sagt Olson, deswegen müssen wir Animalismus, und das ist einer der Gründe, warum der Animalismus erzeugt, weil wir eben dasselbe waren, wir waren dieselben Tiere, als wir Föten waren. Komplexe Organismen. Wir haben aber keine Erinnerung. Jetzt sagt Baker, sie nimmt jetzt Stellung, und sie sagt, das schließt nicht ihre psychologische These, sie hat ja eine gewisse psychologische These, impliziert nicht, dass man kein Fötus war. Und dass deswegen Olsons Argumente fehlgehen. Und zweitens vertritt sie die These, wie versteht sie das jetzt? Second, I shall argue more controversially that the thesis that I never was an early term fetus is not only denied on the part of the plausible or the person. Und schließlich wird sie diese biologische Sicht weiter kritisieren. Und jetzt gehen wir mal genau ins Argument rein und schauen mal, was sie dazu sagt, zu diesem Fötusproblem. Wollen wir mal hier beginnen?
That any person is essentially a person falls out of the idea of constitution. When a human organism develops to the point that it can support a first-person perspective, a new entity, a person, comes into existence. The human organism then constitutes the person. When the organism can no longer support a first-person perspective, then it no longer constitutes a person. And if something ceases to be a person, it ceases to be, even if the human organism that constituted the person continues to exist. So on the constitution view, what I am most fundamentally is a human person, and a human person is a being with a first-person perspective constituted, at least initially, by a human organism. That is my answer to question A, is also an answer to question B.
Also. Sie wiederholt hier nochmal, was sie eigentlich schon mehrmals gesagt hat, dass wir wesentlich eben nicht Tiere sind, das ist ganz wichtig für sie, essentially, wir sind Personen. Und wie sehen Sie jetzt hier die Frage beantwortet nach diesem Fötusproblem? Welches Argument könnte jetzt wirklich aufgehen? Welche Rolle spielt jetzt der Fötus nach dieser Konstitutionstheorie? Wie könnte jetzt Baker Olsons Kritik, dass wir nach der psychologischen These nie Föten waren, antworten? Ihre Konstitutionstheorie. Was könnte sie aber jetzt sagen? Also Olsen sagt, Konstitutionstheorie funktioniert nicht, weil sie diesen psychologischen Ansatz anhaftet. Sie impliziert diese psychologische These, auch wenn sie noch ontologisch gebaut, reformt, aber im Kerngedanken teilt sie das Problem der psychologischen These, weil wir keine Erinnerungen an uns als Föten haben. Also können wir nicht was anderes sein und der Fötus muss was anderes als wir sein. Was kann jetzt Baker darauf antworten? Wir kommen auch noch ein bisschen genauer. Wenn Sie jetzt mal die unterste Zeile hier anschauen. Was könnte sie sagen? Um jetzt diesem Einwand zu entgehen, dass wir nie Vögel waren. Sie würde natürlich sagen, natürlich waren wir mal Vögel. Wie würde sie das sprechen?
Ich würde sagen, ich habe halt ein anderes Verständnis vom Organismus letztendlich. Da ist so eine Potenz drin, da ist so was. Ne? Genau, jetzt müssen wir mal weiterlesen, weil jetzt wird das Ganze noch ein bisschen entscheidender. Wollen Sie lesen?
Now Olson, also, in effect, argues for the following conditional. If I essentially have psychological properties, then I am not numerically identical to something that ever was an early term fetus. I think that Olson's argument for the conditional is exactly right. But where he would perform a modest tolerance on
not and do not conclude that I was ever an only term fetus. Indeed, on the constitutional view, if my mother had miscarried when she was 5 months pregnant with the fetus that came to constitute me, I would never have existed. It's not that I would have had a brief life, rather there would have been no me at all.
Vielen Dank. Ja, das ist eine ganz interessante Entgegensetzung zu der Ulzernschen Theorie. Können Sie das noch ein bisschen reformulieren? Wollen wir das mal versuchen zu formalisieren? Ja, oder Sie? Ja. Dann Sie. Nee,
ich muss
mal von mir.
Ich selbst gelesen habe, ist es für Sie überhaupt nicht, das sieht die Notwendigkeit gar nicht darin, sich mit dem Fötus zu identifizieren, weil Ihr These ja damit aussagt, dass wir identisch mit dem Körper sind und wir brauchen also das Selbstbewusstsein, um eine Person daraus zu machen. Und bei jetzt Ihr Beispiel eben bei einer Fehlgeburt, wäre sie praktisch, wären wir noch gar nicht vorhanden als Person. Also sie sieht gar nicht als notwendig.
Genau, da ist noch eine Meldung gewesen. Hier. Sollen wir es mal versuchen zu formalisieren? Also, hier. Also, Olson sagt, sie hat folgendes Konditional. Also, machen wir das nochmal. Jetzt müssen wir das mal versuchen zu formalisieren. Wir müssen das alles in eine logische Form packen. Hier, wenn ich notwendigerweise, wenn ich wesentlich die biologische Eigenschaften habe, dann bin ich nicht numerisch identisch mit etwas, das ein früher Fötus war. Sagen wir mal, dieses notwendigerweise die biologische Eigenschaft, können wir die psychologische These können wir sagen, P, dann bin ich nicht mit dieser Fötus, so könnte man mal so, und was sagt sie jetzt, dreht sie das um, also er würde natürlich einen Modus Tollens machen. Er würde sagen, also Modus Tollens ist praktisch das Ganze umkehren. Er würde sagen, wenn F, dann nicht P. Okay. Also würde ich sagen, ich war aber innerhalb des Fötus, daraus folgt, dass ich nicht notwendiger, nicht wesentlich psychologische Eigenschaften haben. Das ist das Äquivalent, ich kann das Ganze durchlesen. Und was würde sie jetzt sagen? Sie würde jetzt sagen, wo er jetzt einen Modus Tollens macht, macht sie einen Modus Ponens. Ja. Also, das ist jetzt praktisch Ulzern. Diese Gut, das ist, dass Sie sind sich praktisch damit einig, dass wenn wir eben wesentliche Personen sind, dass wir dann eben nicht Föten identisch sein können mit Föten. Daran sind sich einig, diese Prämisse teilen Sie letztendlich. Und die Frage ist jetzt nur, gilt jetzt das hier, dass wir wesentliche Personen sind, oder gilt jetzt eigentlich das hier andersrum, also nicht wesentliche Personen sind, sondern wesentliche Föten. Und je nachdem, wie wir es dann hindrehen, bekommen wir das eine oder andere Ergebnis. Also das ist sozusagen jetzt diese logische Form. Jetzt sagt sie weiter hier, nochmal zusammenfassend, wenn ich identisch mit meinem lebendigen Körper bin, dann muss ich aus der Tatsache, dass der Organismus dazu diente, mich zu konstituieren, nicht folgen, dass ich ein Return für das war. Hier, also hier scheiden dann, wie Sie vorhin sagten, ganz richtig, das, was Sie hier mit dieser Fehlgeburt bringt am Ende, würde Sie sagen, spielt keine Rolle, ob jetzt dann Fötus existierte. Das war nicht ich. Ich bin nicht identisch mit Fötus. Ich bin identisch mit der Person. Ich bin die Person. Und was würde Ulsan sagen? Was würde Ulsan jetzt zum Beispiel sagen? Die letzten vier Zeilen. Also bei einer Fehlgeburt. Also wenn du würdest sagen, ich war nie, ich habe nie existiert. Ich kam gar nicht auf die Welt sozusagen. Und Ulsan würde sagen,
ich würde damit argumentieren, dass da quasi zwei Lebewesen im einen existieren müssten. Und dass das ja nicht konsistent ist, weil zwei Lebewesen nicht untereinander reden können. Also zitiert ja dieses Something cannot go with all itself.
Ja, ich glaube, das ist noch einfacher. Ulsan würde einfach sagen, wir haben hier eben eine gewisse Zeit existiert. Als animalische Wesen. Die Frage ist, von Ulsan liegt den Beginn des Tieres ersetzt. Wenn er jetzt sagen würde, der Fötus ist 5 Monate alt, dann würde ich sagen, gut, das ist Wesen, dann haben wir ihn 5 Monate lang existiert. Und zwar wesentlich, und wir haben natürlich noch keine psychologischen Fähigkeiten entwickelt oder so, aber das ist ja alles unwesentlich für uns, was wir sind. Ja. Und Baker würde aber sagen, ich hatte kein kurzes Leben. There would have been no me at all. Also war da gar nicht. Ja, das ist so dieses Beispiel. Genau, also nochmal zurück hier auf diese Zahl. Notwesentlich psychologischer Natur zu sein, schließt aus, jemals Fötus gewesen zu sein. Ja. Der Fötus sein zu können. Das teilen beide. Und jetzt würde aber eben Ulsan sagen, wir waren aber mal Fötus. Also folgt daraus, dass wir nicht wesentlich psychologischer Natur sein können. Und Baker sagt, nee, wir sind wesentlich psychologischer Natur, also sind wir nicht
Also ich würde sagen, es hilft dem Problem null weiter,
genau.
Die belgische Argumentation.
Es ist aber so eine Pointierung.
Weil so pragmatisch wie die Ansätze daherkommen und so sehr, sehr auf den gesunden Menschenverstand rekurrieren, tun sie das in dieser Weise ja überhaupt nicht mehr. Also zumindest der belgische überhaupt nicht mehr. Natürlich hat sie das in ihrem Konstrukt nicht zu interessieren, aber das hilft doch nicht weiter, wenn doch das der gleiche Organismus war. Also sonst kommt ja das Ulsonsche Argument, ja, was passiert denn dann mit dem Fötus, in dem Fall gleichgesetzten Organismus, der muss ja dann gehen, um einen neuen Instand zu setzen, der mich dann konstituiert. Also die Zäsur fehlt, die
Teilnehmer an dieser Prämisse und wir nehmen, haben aber zusätzliche Prämissen. Ja, das ist eine Prämisse.
Und dann kann man sagen, als Teilnehmer, wir sagen,
so sieht es aus. Einmal, der eine macht Modus Tollens, ich mache Modus Ponens, eine selbe Ausgangsrelation, selbe Ausgangsgrenze. Jetzt müssen wir mal schauen, wo sie jetzt im Einzelnen genau abweicht. Wollen wir vielleicht weiterlesen? Das ist Seite 155, glaube ich, auf diesem What am I? Das ist so dieser Text.
Ja. What the constitution view denies is one. There is an x such that at time t, x was an embryo, and now x is a developed human being, and I am identical to x. But there is no mystery on the constitution view about the relation between me now and a certain embryo, for the constitution view holds that 2. There is an x such that at t, x was an embryo, and now x is a developed human being, and I am constituted by x now. But there is a detailed account of what the relation of constitution is. The constitution view has no fetus problem because it is perfectly clear what on the constitution view the relation between me and a certain embryo is. I am constituted by something that was an embryo.
Yeah. Is this an argument or what would you say? Yeah.
Nein. Ich habe den letzten Teil angesprochen, bei X now, ja, jetzt schon. Aber es bleibt wieder die Frage, was war dann der Typus? Also wo fällt der hin? Was machen wir jetzt mit dem?
Das ist ganz interessant, wie Sie hier auch reden. X war ein Embryo. Dieses war, das ist wieder, da müssen Sie wieder aufpassen, diese Rede von sein. Sein kann man auf ganz verschiedene Weise verstehen. Sein kann man verstehen im Sinne der numerischen Identität, sein kann man verstehen im Sinne der Konstitution, sein kann man verstehen im Sinne, es gibt noch Möglichkeiten, vielleicht sogar der Einheit, das ist eine Einheit damit, das ist eben die Konstitution. Muss man aufpassen. Also wenn Sie jetzt hier davon spricht, dass X ein Embryo war, meinte sie eben damit, dass der Embryo eben sozusagen die Person konstituiert hat. Das heißt nicht, dass er identisch ist. Das muss man also nochmal berücksichtigen.
Ja,
das ist
im Prinzip von der Embryo bedenkt erst, oder der Fötus wird an der Stelle ja eigentlich erst interessant, wenn er nicht überhaupt entstanden ist. Weil sie schon sagt, er kann ja diese evolutionsbiologische Sache, irgendwie, dass der Mensch eben aus einem Fötus und die verschiedenen Wachstumsstadien erst wird, kann ich ja nicht ignorieren. Das ist der Punkt, oder? Sonst ist es ja eigentlich relativ, wenn das nicht der Fall wäre, dann könnte die Person den Mensch theoretisch schon einfach züchten, dann können sie auch selbst noch den Fötus tatsächlich. Ist das nicht Ihre Argumentation?
Ja, also wir müssen uns nochmal das zweite anschauen, diesen zweiten Punkt noch dazu. Es gibt ein X, für das gilt, zu Zeitpunkt T war X ein Embryo und nun hat sich X zu einem menschlichen Wesen entwickelt und ich werde von X nun konstituiert. Ja.
Ist das nicht einfach ein anderer Ausdruck für die rudimentäre und die verbusste Persönlichkeit, das erste?
müsste nur sagen, der Embryo hatte wohl noch nicht die rudimentäre erste Personperspektive. Ich glaube nicht, dass ein Embryo oder Fötus eine erste Personperspektive hat. Man müsste sagen, er hat vielleicht eine Remote Capacity zu einer rudimentären. Weil ich glaube, alle Biologen würden sagen, ein Embryo und ein Fötus hat noch keine, hat noch nicht mal eine rudimentäre erste Personperspektive, oder?
Darf ich noch was fragen, wenn ich verstehe, ich muss denn dann der Kraft zurück, weil es geht ja darum, das Kind hat, wir sagen jetzt mal bis zum zweiten Lebensjahr oder 200 Jahre, das ist ein Selbstbewusstsein, das er nicht so einsetzt. Ab da kann sich die Person entwickeln. Und wo wäre dann der Kraft? Weil ich hatte das schon so verstanden, Embryo, okay, jetzt vielleicht bis zum 9. Woche, wenn wir gerade noch nicht ausgebildet sind, aber ab dem Fötus.
Würden Sie sagen, dass da eine rudimentäre... Ja, gut, das ist dann so eine naturwissenschaftliche Sicht, aber ich glaube, Sie müsste gar nicht sagen, dass wir als Föten eine erste Person, eine rudimentäre erste Person Perspektive haben. Sie könnte sagen, wir haben eine Remote Capacity zu einer rudimentären ersten Person Perspektive und diese erste Person, diese rudimentäre erste Person Perspektive führt dann aber noch weiter auf so eine, wie sie es nennt, auf so eine robust erste Person Perspektive. Wir können das mal kurz versuchen zu veranschaulichen. Immer darüber diskutieren. Sie bringt jetzt noch, sie wird das noch weiter veranschaulichen. Also, sie sagt ja nicht, dass wir eine erste Person Perspektive haben, sondern sie unterscheidet ja. Also wir haben hier erkennen, dass jemand eine robuste Erste-Person-Perspektive hat, was muss der oder die tun einfach? Die muss nur eine Sache, einen Satz sagen, ja?
Ein komplexeres Selbstbild haben, zum Beispiel sich wünschen, ja. Ich will Feuerwehrmann werden.
Genau, genau. Ich möchte mal, oder Feuerwehrfrau, oder ich möchte mal einen Filmstar. Wer sagt, jeder, der sagt, ich möchte ein Filmstar werden, und das nicht nur jetzt wie so ein Computer abspielt, sondern irgendwie ja, ein Lebewesen, was das äußert, was vielleicht auch noch irgendwelche Intentionen hat, die dahin gerichtet sind, also Intentionalität, ja, der ist eine Person.
So, jetzt haben wir das Problem, dass wir eben nicht immer schon diese erste Person, diese robuste erste Person, ja, als Kinder, also als ganz kleine Kinder nicht. Dann ist immer die Frage, ab wann kann ein Kind ich so verwenden, dass es eben damit so eine robuste erste Person ist.
Kompliziert und da gibt es verschiedene Meinungen dazu, vielleicht so 2, 3 oder so 4. Man würde aber nicht sagen, dass davor, als das Kind ein Jahr alt war, dass es eben da noch, dass es da was anderes war. Das ist der Punkt. Der Baker möchte jetzt nicht sagen, dass das Kind, während es, als es noch nicht diese robuste erste Personperspektive hatte, dass es da etwas anderes ontologisch war. Das ist jetzt das Entscheidende. Ja? Weil das wäre kontraintuitiv, das möchte, das kann sie nicht sagen. Sowas. Und jetzt die Frage, wie entgeht sie jetzt diesem Einwand, dass wenn wir nicht diese Personenperspektive hinreichend für die Person, ja? Das sagt sie. Ja? Daraus folgt jetzt ja aber nicht, dass wenn ich nicht die rudimentäre gewisse Person perspektive habe, dass dann ich keine Person habe. Das ist ja nicht äquivalent. Ne? Also, so kann man es damit nicht sagen. Ja? Also wenn das nicht ist, dann ist es nicht Person. Das folgt jetzt ja nicht daraus. Ne? Gleich, also ich würde jetzt sagen, wir lösen dieses Problem. Das Problem ist jetzt die Angehörigen, die sind in dieser Untertrennungslinie. Das Problem. Wie lösen wir das? Wir sagen eben, gut, es gibt manche Fälle, manche Vorkommnisse von rudimentären Personenperspektiven, die in sich so eine Remote Capacity haben. Das heißt, darin ist angelegt, also solange es nicht teleologisch vielleicht oder immer als Potenz, dass sich da mal eine bewusste erste Personenperspektive entwickeln wird und dass diese Dissonanz dann auch in Herrn verpasst. Also die aktuelle, die wirkliche, verwirklichte Vermögen. Und jetzt ist aber das Problem, nur auf die Komfort zu kommen. Wie machen wir das jetzt mit Föten? Föten, ich bin mir nicht sicher, ich würde nicht unbedingt sagen, dass Föten eine rudimentäre erste Personenperspektive haben. Das ist eben die Frage. Ne? Also, fünf Monate alter Fötus, das kann man untersuchen, aber hat der sowas wie so eine rudimentäre erste Personenperspektive? Ich bin mir eben nicht sicher. Ne? Wohl nicht, ne? Genau. Und sie würde dann eben sagen, dass eben auch das hier in so einer Beziehung hier steht. Das ist auch dann eine Remote Capacity. Remote Capacity. Fötus hat die Remote Capacity zu rudimentären ist perspektiv. Und wenn das auftritt, ist da wiederum die Remote Capacity zu robust. Und dann haben wir das. Man kann sagen, das konstituiert sich. Es gibt so verschiedene Konstitutionsschritte. Der Fötus konstituiert das Wesen, was die rudimentäre erste Personenperspektive hat. Und das Wesen mit der rudimentären ersten Personenperspektive konstituiert das mit der robusten ersten Personenperspektive.
Ganz kurze Verständnisfrage. Bedeutet rudimentär nicht automatisch diese Remote Capacity?
Nee, glaube ich. Genau. Das hatten Sie ja, glaube ich, letztes Mal richtig gesagt, dass. Wir hatten auch da diesen Fall der Menschheitsentwicklungsgeschichte. Und da dachten wir eigentlich auch eher, dass es so sei, wie Sie es jetzt sagen. Aber Baker, wir gehen nochmal zurück nachher. Baker hatte darin argumentiert, dass es Fälle gibt, wo es eine rudimentäre erste Personenperspektive gibt, die aber nicht automatisch zu einer robusten ersten Personenperspektive führen muss. Sie fragen, wir hatten da ein Zitat, wir können mal darauf zurückgehen. Ich meine, mich noch zu erinnern, oder haben Sie noch Erinnerungen daran? Mir erschien, dass Sie da eben das nicht als einen Automatismus bezeichnet hat. Im Fall des Menschen schon. Im Fall des Menschen schon. Also da wäre es dann eigentlich angelegt, diese robuste Perspektive. Sie scheint irgendwie zum Beispiel jetzt, sie würde sagen, solange ich nicht diese robuste Perspektive habe, bin ich keine Person. Wenn ich aber mich da jetzt hinentwickle, ja, wie jetzt in unserem Fall für Menschen, dann ist es ein anderer Fall. Aber es gibt eben Fälle, die haben nur eine Rudimentäre, die niemals auf ihre Brüste sich hinentwickeln können. Also haben wir dadurch Personalität. Wir haben es hier vorliegen, wir können aber das so lösen, wenn wir uns im vergangenen Zustand betrachten, dass wir sagen könnten, wir haben die Remote Capacity. Wenn wir uns weiterentwickeln, dann kommen wir dahin. Bei bestimmten Tierarten gibt es eben nicht die Remote Capacity.
Weiß man das so genau?
Ja, doch, würde ich sagen.
Weiß man das so genau? Also ich habe das auch schon letztes Mal so, war mir das nicht so klar, weil ich hatte das auch so verstanden, dass das innerhalb der Gattung, dass der Mensch an sich einfach noch nicht so weit war und dann gab es diesen Sprung. Ja, und dann hat sich das entwickelt.
Genau.
Dass du genau weißt oder sagen kann, oder da bestimmt so entwickelt, das ist, glaube ich,
Sie würde sagen, kulturgeschichtlich oder so. Sie würde eben schauen, gibt es bei Lebensformen Zeugnisse, Manifestationen, die darauf rückschließen lassen, dass wir es hier zu einer bewussten Personenperspektive zu tun haben. Sie hatte ein großes Zitat, sicherlich noch ein langes Zitat, wo sie bestimmte, sie hat gesagt, es gab eine Explosion sozusagen, und dann sind die ganzen Schriftsysteme, sie erinnern sich, Rechtssysteme und so weiter. Sie würde eben sagen, so ein Rechtssystem kann ich nur dann besprachen, kann ich nur dann regeln, eine komplexe Sprache, wenn ich eine robuste erste Personenperspektive habe. Das heißt, erst wenn diese Vorkommnisse vorliegen, können wir von Personalität sprechen.
Das war ja auch einfach nur als eine provokative Frage auf Tiere bezogen. Mhm. Weil wir ja immer aus uns erwarten, dass wir waren jetzt auf die Tiere mit reinkommen und die Tiere Perspektive. Das ist einfach nur mein Gedanke.
Richtig, ja. Mhm. Gut, wir haben so einen Anthropozentrismus, der unhintergehbar ist. Das ist richtig. Aber Sie hat sich keine Wörter gleich dazu sagen?
Ja, den Begriff anthropozentristisch oder Zentrismus hätte ich jetzt auch eingeführt. Erstens die Frage, können wir den nicht doch hintergehen?
Genau, das ist die Frage praktisch. Sie stellen jetzt praktisch die Frage, dass wir uns Anthropozentrismus hintergehen können.
Und ob dann die Notwendigkeit der komplexen vom menschlichen Schriftsystem ausgehende Kommunikation oder dieses Sprachsystem ausschlaggebend sein muss für den Status der Person oder für diese sprunghafte evolutionäre, diesen Schritt, der eintreten muss, dass wir dann sagen, es gibt tatsächlich eine Remote Capacity und ob die Linie jetzt rund im Spielen startet und ob das jetzt sich noch entwickeln kann, dann müsste sie ja diesen ganzen Affen, Insekten und wo man überhaupt Kommunikation unterstellen kann, wenn man das biologisch sauber tut, müsste dem ja auch diese Remote Capacity zugestehen und dann in der Zukunft denen womöglich einen Personenstatus.
Okay, Sie haben sich auch gemeldet. Wie ist Sie im Moment Sie mal davor? Sie mal wissen.
Ja, also ich hätte im Prinzip Ihr ganzes Argument eigentlich von einem empirischen Standpunkt gelöst. Sie geht davon aus, sie sieht die Person in der Jetztzeit. Und geht in Retroperspektive davon aus, wenn eine Person zu der Jetztzeit diese Aktivität hat, die sie eben zu der Person gemacht hat, muss ja irgendwas dazu geführt haben. Und das sind eben diese evolutionstechnischen Punkte, wie zum Beispiel der Fötus muss irgendwie diese Remote-Kapazität gehabt haben, der es ermöglicht hat, eben in diese frühen kindlichen Stadien zu gehen, damit die weiteren Kapazitäten entwickeln. Und es ist eben evident aus der jetzigen empirischen Evidenz, dass irgendwas ja dazu geführt haben muss, also sie nimmt etwas, was tatsächlich da ist, und geht eben davon aus, dass es Annahmen für da gewesen sein müssen.
Genau, also praktisch im Gegensatz Ihrer Perspektive. Sie haben sozusagen, sind jetzt wirklich von hinten nach vorne gegangen, in der Zeit von den Älteren zum Neueren, fragen sich, können Sie sicher sein, dass Sie das auch Ihre These gewesen, Ihre Frage, können Sie sicher sein, dass sich danach noch was entwickelt? Und ich glaube, es ist so, wie Sie sagen, dass also Baker eben sagen würde, wir können aus mythologischen Gründen immer nur ansetzen, wenn wir jetzt was vorliegen haben, einfach heuristisch, epistemologisch, wissenschaftlich, wir müssen einfach ansetzen an dem faktisch Personalen und sollten da nicht irgendwie sonst uns Gedanken machen. Und wenn wir jetzt das vorliegen haben, solche Fälle, wo ganz klar personale Qualitäten zu entdecken sind, wie Sprache, Rechtssystem, dann können wir eben rückschließend darauf argumentieren, dass das und das vorhanden gewesen sein muss. Dass wir eben sowas nehmen müssen, genetisch. So vielleicht mit zwei Stufen von Konstitution. Ich glaube, so denkt sie. Sie denkt also vom vorliegenden Fall von Personalqualität aus und schließt dann zurück, argumentiert dann rückwirkend. Und was ich auch noch hier sagen wollte, ist, also Sie haben ja, Sie erinnern sich ja noch an diese, das ist ganz wichtig, sie hat jetzt kein Kontinuum von der Entwicklung von Fötus hier zu Person. Dissertation erst ganz am Ende dazu. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass Sie solche Rücken das annimmt. Man muss sich natürlich fragen, woher kommt dann immer das Neue? Das sagt ja, die Person ist jetzt etwas, was plötzlich wie so eine Explosion auftritt. Ja, aber was ist das dann, was da neu dazu kommt? Was emergiert denn da? Woher kommt das? Das ist so ein bisschen die Frage. Diese Ontologie. Der Vorteil ist natürlich, dass sie die ganzen Intuitionen auf ihrer Seite hat. Dass man sagen kann, also Kultur und Sprache und so, da kam was wirklich Neues in die Welt. Das hat die Welt revolutioniert. Also sie kann diese revolutionäre Kraft ontologisch sehr gut abbilden in der Konstitutionistik.
Sie hat ja im Prinzip einfach das Totschlagargument, dass sie sagt, ja, alles kann im Prinzip eine Remote-Capacity haben und die kann halt irgendwas zu tragen kommen, aber ich kann sie bis jetzt noch nicht belegen. Also was das nicht, das ist im Prinzip auch ihr Problem, was sie beziehungsweise auch auf den Zugang, die sagt, ja, wenn der Fötus sich nicht zum Menschen entwickeln würde, ist er halt kein Mensch. Und sie sagt,
keine Person, keine Person.
Keine Person, meine ich, ja.
Genau.
Wir können das nur an uns selber feststellen,
genau.
Die eben so weit entwickelt haben.
Ja.
Und wenn halt, was weiß ich, in 1 Million Jahren irgendwie ein Affe tatsächlich personale, robust personale Fähigkeiten entwickelt, dann ist der Affe das, hat der Affe das wohl auch gehabt.
Genau. Das Problem ist halt, wie man Vermögen, wie man Capacities empirisch nachweisen kann. Das Problem Vermögen ist ja nicht empirisch messbar.
Ja, man kann es wirklich verfestigen, indem sie dann sagt, durch ihre Kultur historische Verfestigung.
Genau. Genau. Es geht um Manifestationen des Geistes oder der Person. Jetzt lesen wir mal weiter. Genau.
Okay. The most serious difficulty, however, is that Bolz's biological view faces a dilemma. What is the relation between being a human organism and being a person? Bolz does not say, but either to be a person simply is to be a human organism, to be a person is something more than simply to be a human organism. Suppose that Bolz's view is that to be a person simply is to be a human organism. Considered as purely biological beings, human organisms are no more morally or ontologically significant than cockroaches or dinosaurs. To hold that to be a person simply is to be a human organism is to stipulate a meaning of person that has no connection with the historical or contemporary use of the term.
Vielen Dank. Ja, das müsste doch jetzt einleuchten. Diesen Punkt haben wir eigentlich sehr häufig schon, unabhängig von Frau Becker. Behandelt, was ist jetzt hier das Argument? Es ist jetzt auch kein richtiges logisches Argument, aber es ist auch wieder so eine Intuition, die auf ihr Recht beharrt. Was sagt sie denn? Warum ist jetzt Ihrer Ansicht nach die biologische Sichtweise falsch? Und was ist das Dilemma? Genau, das Dilemma ist ja ein Dilemma. Dilemma hat immer so diese zwei. Ne? Dilemma, die zwei Seiten. Hier, also diese Glieder, wir haben eine hier, entweder oder. Also, entweder bedeutet Person sein, nur ein Organismus zu sein, oder Person sein bedeutet mehr als nur ein Organismus zu sein. Sagt sie, beide Male haben ein Problem.
Sie spielt ja auch dieses Akzidentelle, was er schon zugibt, dass der Mensch ja doch diese robusten Persönlichkeitsmerkmale durchaus entwickelt, wo er sagt, er führt man halt zum Organismus, kann er verlieren, kann er auch verhalten, der entwickelt sich erst. Darauf spielt sie an und sagt, ja, damit gibst du doch zu, im Prinzip ist der Mensch ja doch irgendwas anderes, weil er eben das entwickelt.
Genau, also in diese Richtung geht's. Und jetzt sagt sie aber, nehmen wir an, suppose the person views that to be a person simply is to be a human organism. Considered as purely biological beings, human organisms are no more morally or emotionally significant. Also das kann es nicht sein. Also wenn wir sagen, Person ist praktisch nur Organismus, dann haben wir das Problem, dass wir eben auch andere Organismen noch kennen, außer uns. Und wir würden praktisch sagen, was uns wesentlich ausmacht, ist genau dasselbe wie Kakerlaken oder Ameisen oder so. Dann sagt sie, das kann doch nicht sein, weil das ist kontraintuitiv, weil wir in moralischer und ontologischer Hinsicht uns nicht mehr unterscheiden. Ich denke, am entscheidendsten wäre jetzt nicht ontologisch, ich denke, moralisch wäre es entscheidend. Moralisch. Sie hat sich gemeldet. Genau, das hatten wir bisher nicht. Wir haben uns das nochmal wieder überlegt, dass Olsen da gar nichts drüber sagt. Ja, Olsen sagt nichts drüber, was jetzt dann moralisch daraus folgt. Ja, und das macht sie jetzt gelten. Und logisch würde ich sagen, ist nicht so entscheidend. Diese ontologische Signifikanz, das wird ihr rauslassen, aber das hier würde ich weitermachen. Und jetzt aber das entscheidende, heute to be a person simply to be a human organism. Kann man praktisch sagen, eine Person ist ein menschlicher Organismus, was sagt sie dann, is a circular person, has no connection with the historical or contemporary use of the term. Das ist praktisch das Dilemma. Entweder wir sagen, Person bedeutet praktisch nichts, Person ist, oder wir, was wir sind, das können wir auf Organismen reduzieren, dann haben wir ein Problem mit der Moralität, dann wird uns unser moralischer Status nicht klar. Oder wir können, das scheint uns das Dilemma zu sein, wir können sagen, wir sind ein menschlicher Organismus und dann würde ich sagen, verwenden wir den Begriff der Person aber nicht angemessen mit Blick auf seine Begriffsgeschichte. Dann tun wir den Begriff auch nicht, werden wir den Begriff auch nicht gerecht. Also entweder wir erklären ihn für obsolet, moralisch und ontologisch und sagen, es ist, wie Sie richtig sagen, akzidentelle, eine phasenweise Qualität, oder wir identifizieren es mit dem menschlichen Organismus und werden dann dem Begriff, der Begriffsgeschichte nicht gerecht. Das scheint so ein bisschen das Argument zu sein. Ja.
Nein, als Verständnisfrage, geht sie dann im Prinzip davon aus, dass es einzig und allein auf die Folgen ausläuft. Also zum Beispiel, wir sagen, wir sind halt alle im Prinzip nur Organismen, ja, dann können wir uns auch gegenseitig problemlos abschlafen. Stimmt ja bei, weil das ja hat ja keine Folgen.
Ja, das war auch so ein Problem. Also, wo kommt die moralische Verbindlichkeit her? Aber ich glaube, sie möchte eher darauf abheben, dass wir eben eine Würde haben oder so. Genau, also es geht damit einher, was sie sagen. Wieso sollten wir mit uns anders umgehen als mit Ameisen? Es gibt Menschen, die sagen, wir sollten mit Ameisen auch nicht anders umgehen als mit uns. Kann man natürlich sagen, klar. Ja. Aber, ja. Ich meine, hier steht natürlich das Problem des Speziesismus im Raum. Speziesismus ist ja die These nach Peter Singer, analog zu Rassismus, dass wir nur aufgrund einer Spezieszugehörigkeit einen moralischen, normativen Wert hätte. Und da sagt Singer mit gewissen Gründen, die bloße Zugehörigkeit zu einer Art kann nicht ein Argument dafür sein, dass es hier um einen besonderen moralischen, normativen Status geht. Das ist zu wenig. Muss man noch rechtfertigen, genau. Da hatte ich glaube ich schon einen Punkt, das ist ein bisschen wichtiger Punkt. Jetzt will ich aber noch ganz kurz darüber zu veranschaulichen, auf nochmal den Unterschied dieser Personenansicht von Olson und Baker eingehen. Also Olson sagt, mehr oder weniger, wir sind jetzt hier, ja, aber unser Vertritt ist kein Viertelintellektuelles, aber machen wir mal so, wir sagen jetzt hier, wir haben Zeitraum.
Deswegen sagt er dazu nichts. Man sagt, also müsste einfach nur das Personen sagen,
allen gerecht zu werden, möglichst gerecht zu werden, ethisch, moralisch gerecht zu werden, niemanden zu benachteiligen. Also gerade die Dimension des ethischen Pastoralon.
Ja, sie würde jetzt vielleicht eher dann nur epistemisch reden. Gut, da gehen natürlich normative Implikationen her, also von dem Urteil dann, ob etwas Persönliches oder nicht, damit hängt es zusammen, ob es auch eine Würde hat oder nicht, mittelbar, vielleicht auch unmittelbar. Baker sagt noch nicht so viel über das Moralische, deswegen wollte ich jetzt eben diesen Punkt jetzt hier hervorheben, dass Sie eben sehen, wirklich das hier, ne? Also,
das ist erstaunlich, dass Sie jetzt wirklich das hier vorbringen.
Also, die redet eigentlich auch nur ontologisch in den meisten Fällen. Sie führt jetzt aber dieses normative Argument an. Sie sagt zumindest, es wäre kontraintuitiv, es würde unserem Begriff von Person nicht gerecht werden. Wir können nachher noch ein bisschen weiter näher darauf eingehen. Jetzt wollte ich noch mal eine Bemerkung hier dazu sagen. Wir scheinen dies veranschaulichen, es wird jetzt gut zu sein, natürlich nicht perfekt. Also, hier, das Tier ist praktisch weiter in der Ausdehnung als die Person. Die Person ist eine Phase des Tieres, zustimmt, eine Eigenschaft und akzeptiert. Und hier halte ich das für so eine darzustellen. Dieses Dreieck soll heißen, da gibt es eine Frühentwicklung. Das Dreieck soll aber auch heißen, es gibt eine Einheit. Das spitzt sich zu, es läuft was heraus, das ist die Teleologie oder die Intensität. Und hier, wenn Sie mal schauen, hier, sieht man in diesem Dreieck, dass das Tier auch ein bisschen länger schon existiert hat als die Person. Ja. Die Person kommt eben dann ins Spiel, sie tritt dann auf, wenn das Tier die erste Person hat. Das heißt, in diesem Kampf, in der Person ist hier, auch hier tritt Person auf, habe ich eben das hier, das hier, und habe dann hier eben noch ein bisschen Überhang, tierisch Überhang, aber nicht so, dass es eine Phase ist, sondern dass es eine Konstitution ist. Das heißt, das Ganze ist eher eine Verräumlichung als eine Verzeitlichung. Hier haben wir so eine Zeitachse. Mir scheint, dass ich hier so gar nicht so sehr zeitlich denke. Also, Sie denken eher so, nur so logisch oder so räumlich schon fast. Was wir jetzt natürlich hier nicht einfangen können, ist, wie das Tier dann personal transformiert wird. Das kann man gar nicht mit einfangen. Wir haben verschiedene Modelle, aber das scheint jetzt doch momentan das Beste zu sein, Intuition einzufangen, dass das Tier schon einen Überhang hat. Aber nichts anderes, weil es im ordentlichen Gefüge steht und wir haben Zuspitzung zur Person durch Selbstbewusstsein, durch diese Durchgängigkeit hier. Durchgängigkeit meint, es ist jetzt nichts, ich ziehe es nicht durch, dann hätte ich zwei Teile, ich mache es durchgestrichen, das heißt, es ist eine Einheit ohne Identität. Das scheint momentan die beste Verschuldung zu sein, auch wenn das natürlich nicht alle Eigen, also alle Charakteristika anfangen kann. Dann da.
Das muss ich zum Verständnis. Die Person entspricht aber dann dieser ganzen Einheit ab dem Zeitpunkt, an dem es selbst funktioniert. Mhm. Dann ist es dieses gesamte.
Genau. Genau. Und ja, das ist richtig. Also praktisch, man müsste sagen, bevor die Person auftritt, ist dieses Ding weg praktisch. Ne? Genau, das kommt dazu, aber so dazu, dass es nichts ontologisch Geschiedenes nach Baker ist vom Tier, sondern dass es dann in der Einheit eingeht. Deswegen ist es gestiegelte Linie. Aber damit hätte man schon auch so ein bisschen diese ontologische These, dass das hier doch was Emergenz angeht. Ohne den Dualismus zu vertreten. Das ist wichtig. Also Personen und Tier sind nicht nur identisch, sind aber auch nicht zwei separate Wesen, das möchte ich sehr gegenwohlend sagen, es sitzen nicht zwei Dinge auf ihrem Stuhl, es sitzt ein Körper auf ihrem Stuhl, der eine Person konstituiert. Und wesentlich sitzt auf ihrem Stuhl unpräsentierbar ist der Fokus. So müsste man sagen. Sie haben richtig gut gesagt, man muss es rückwirkend betrachten und dann muss man unterscheiden, wie waren nicht ein Fötus numerisch identisch, jetzt wie der Animalismus. Sondern wir waren der Fötus, wir sind der Fötus, wir haben diese körperlichen Qualitäten eines Fötus immer noch, akzidentellerweise, sind nicht wesentlich tierisch und der Fötus steht so mit uns in einer Verbindung. Das ist das, dass er uns mal konstituiert hat. So müsste man davon reden. Ich würde nicht sagen, wir waren der Fötus, sondern wir müssen sagen, der Fötus hat uns mal konstituiert. Zu einer bestimmten Zeit hat er uns konstituiert, indem wir so reden können, der hat uns konstituiert, ist er nichts ganz anderes als wir, aber wir sind auch nicht ganz identisch mit ihm. Sondern er steht in einer funktionalen Beziehung zu uns. Ich glaube, so möchte sie das sagen. Dann können wir mal weiterlesen.
On the other hand, suppose that Augustine's view is that to be a person is something more than simply to be a human organism. In that case, the view that he proposes is simply inadequate to the issue of personal identity. For since Augustine says nothing about what it is to be a person,
vielen Dank. Genau, das ist jetzt praktisch eigentlich die andere Seite des Dilemmas. Da kommt jetzt ein Analyst. Also, was ist jetzt hier nochmal das Problem? Und ich sage jetzt hier, ich gehe nochmal kurz zurück. Das Dilemma: Either, entweder auf der einen Seite ein Organismus, auf der anderen Seite also entweder ist eben eine Person nur ein menschlicher Organismus. Das ist eine Möglichkeit. Das sagt ja uns eigentlich. Oder eine Person ist etwas mehr als nur ein menschlicher Organismus. Könnte man ja auch sich denken, weil wir immerhin das Tier entwickeln und sogar akzidentelle Eigenschaften der Personalität. Das ist natürlich etwas mehr, klar. Es hat gewisse Eigenschaften. Die Frage ist, was ist der Mehrwert? Was ist das Plus? Welchen ontologischen Status hat dieser Mehrwert, dieses Plus? Von bloßem Organismus zu personalen Organismus. Wie müssen wir diese zugewonnenen Eigenschaften ontologisch bestimmen? Das ist das Entscheidende. Jetzt sagt sie, man liest jetzt diese Eigenschaften stärker, also something more than simply to be a human organism. In that case, the view that he possesses is simply inadequate to the issue. Also dann wäre praktisch he proposes, dann wäre diese Ansicht unangemessen. Und zwar warum? Oder man sagt nichts darüber, was es bedeutet, eine Person zu sein. Und es ist nicht klar, wie die biologische Sichtweise eine Sichtweise für personale Identität sein kann. Wir verstehen es nicht. Ganz einfaches Argument. Also sie sagt, entweder Olson, wie im vorherigen Zitat sagt, Personen sagen es einfach nur verschiedene Organismus, dann haben wir das Problem, dass wir qualitativ identisch sind mit Kant, was das Wesentliche anbelangt. Ameisen haben wirklich Organismen und dass wir dann unseren moralischen Status nicht mehr aufrechterhalten können. Oder Olsen würde sagen, wir sind doch ein bisschen mehr als bloße Organismen. Das kann aber eben diese biologische Sichtweise nicht leisten. nicht ist. Gut, das ist auch wieder ein bisschen nicht so ein starkes Argument. So, jetzt lesen wir vielleicht noch weiter. Jetzt sagt sie, sie hat wirklich für zwei Schlussfolgerungen argumentiert, was sie will.
Eine Frage für two conclusions. First, it also arguments do not hit the intended targets. Second, that when an appropriate target, such as the constitution view, is presented, the arguments have no force. I shall conclude simply by noting that the constitution view is the reason to regard human infants as morally significant in ways that other kinds of things are not. The moral significance of human animals is rooted in the ontological role of constituting persons.
Und jetzt plötzlich kommt sie wieder darauf, also es gibt einen Grund dafür, welche die Tiere als moralisch relevant ansehen. So wie es im Fall von anderen Dingen nicht der Fall ist. Ganz interessant, dass sie sagt, wir können aufgrund einer rein biologischen Gründe an sich niemals dazu kommen, diesem menschlichen Organismus eine Würde zuzusprechen. Nur dadurch, dass sie Personen konstituieren. Der menschliche Organismus ist insofern moralisch entscheidend, moralisch ausgezeichnet, müsste man sagen, vor anderen tierischen oder organistischen Lebensformen, dadurch, dass er die Funktion hat, eine Person zu konstituieren. Das ist entscheidend. Also, wenn wir jetzt hier nur diesen stumpfen Begriff sagen, das ist ja so spannend. Das ist ein bisschen spekulativer, man könnte sagen, wenn eben diese Basis so aussieht, dann konstruiert die mal die Person. Es gibt hier schon diese Tendenz, das möchte ich meinen, diese Remote Capacity, diese Tendenz hier, das führt schon in die Richtung, während sowas eben nicht. So könnte man das vielleicht erklären. Dass er den menschlichen Körper als schützenswerte Identität mit einem moralischen Status, mit moralischer Signifikanz, wie gesagt,
Moral Significance,
und das ist von hier gegründet in dieser Rolle, das mal zu konstruieren. Also, das ist schon so ein bisschen zu.
Während hier, das sind jetzt andere Organismen, und das läuft überhaupt nicht zu. Da gibt es keine Tendenz, so könnte man sich das vorstellen.
Okay, was sagt sie noch? Ach so, genau, das war jetzt praktisch dieser Aufsatz, What am I? Das war das direkte Replik, diese Texte, die wir gelesen haben, das war der direkte Replik gegen Rousseaus Buch Human Animal. Das wäre diese Prüfung. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf unseren Text vom letzten Mal, also animalistische Argumente gegen die Konstitutionstheorie, ihre Widerlegung oder Zurückweisung. Weiterlesen. Das ist jetzt ein Text praktisch von 2017, Seite 55.
In the imaginary first-person perspectives of human infants tie persons to the animal kingdom. The robust first-person perspectives that we develop make persons ontologically unique. But my ontological claim that persons, in virtue of their first-person perspectives, are an ontologically distinct kind of being, is fully compatible with priority. This is so because, again, first-person perspectives
Also, das auf Ihre Frage vorhin, die Frage von Ihnen, wie das jetzt ist mit rudimentärer und, ne, das war das Zitat, die rudimentäre erste Personenperspektive menschliche Kinder binden Personen zum Tierreich, also das Tierreich an. Ja, also wir sind so ein Zwischending. Wir haben gewisse Wurzeln, diesen Thai, das ist ganz wichtig, Thai, weil sie möchte ja zeigen, wo die Verbindung besteht zur Evolutionsgeschichte. Also rudimentäre erste Personenperspektive macht uns zum Teil des Tierreichs, wie wir es Kinder haben. Die robuste, die wir daraus durch die Remote Capacity entwickeln, die lässt uns teilwerden an dem Raum der Personen, könnte man sagen, und macht uns ontologisch einzigartig. Jetzt sagt sie hier, Persons in the virtue of their first person perspective are ontologically distinct kind of being. Ja. Das ist spannend. Also ontologisch wirklich distinkte, unabhängige Form. Jetzt sagt sie, das ist völlig kompatibel mit Biologie, der Biologie. Und was ist der Grund? Wie sagt sie, inwiefern ist es kompatibel mit der Biologie? Warum ist es kompatibel mit der Biologie? Haben Sie Ihre ontologische Behauptung völlig kompatibel mit der Biologie? Sie haben so eine gewisse Spannung, weil ich sage einmal, auf jeden Fall ein ganz zentrales Zitat, können Sie sich auch Gedanken machen. Zum Beispiel könnten Sie das sehr schön als Titel eines Essays wählen. Ontology und Follow Biology. Und dann irgendwie Bakers Kritik des Animalismus, die Konstitutionstheorie versus Animalismus, weil der Animalismus genau diese These vertreten würde, dass die Ontologie der Biologie folgen muss. Oder zumindest, was die Person anbelangt, folgen. Also wie, worin besteht die Divergenz? Das heißt eben nicht, dass er zwei andere Zeiten für unterschiedliche Substanzen wären. Also das ist davon, es ist nicht so, Tiere sind und wir sind ja auch Tiere und dann auch so Päckchen Personen getragen. Sozusagen, eine Person mittragen. So, hier ist unsere Person, die tragen wir so mit, ist separat, sondern das muss man eben auf diese Konstitutionsweise vorstellen. Also das Tier konstituiert unter bestimmten Bedingungen eine Person. Und die Person ist ontologisch mehr als das Tier, aber dieses Meer, was jetzt hier diese Spitze ist, diese Spitze darf man sich nicht so draufgesetzt, so stumpf vorstellen, so additiv draufgesetzt, sondern muss ich das jetzt eine durchgeschnittene Linie vorstellen, das ist eine Einheit, also eine Unity without identity. Das ist gerade schön, sich das konsistent vorstellen zu können. Vorstellen kann man sich's, aber die Frage ist, kann man sich wieder das ist das Entscheidende. Ursache sagt nein, man kann das nicht widerspruchsfrei denken. Das ist ein Widerspruch, so eine Ansicht. Einheit ohne Identität, das geht nicht. Und vor allem, was ich mich gerade vorhin gesagt habe, ist, was hat so diese Idee noch mit der Emergenz? Dieser Überschuss. Wie ist der ontologisch zu lokalisieren? Wie existiert der genau im Verhältnis zum Tier? Ja, die Ansicht, wenn es etwas anderes ist, wenn da was Neues kommt, dann muss es logisch distinkt sein, es muss abgrenzbar sein. Und unabhängig, separat existieren können. So, es kommt was Neues in die Welt, dann denken wir, es muss separat existieren können. Und das sagt sie eben, ist glaube ich der Fall. Es existiert nicht separat, sondern es existiert immer in einer Einheit. Und die Einheit ist die, dass es konstruiert wird. Das heißt, man muss sich dynamisch vorstellen. Das ist so, dieser Organismus konstituiert immer, in jedem Lebensvollzug konstituiert unser lebendiger Körper uns als Person. Das ist nichts Einmaliges. Wir, unser tierischer Organismus, der hält uns als personale Wesen aufrecht, unser Motor können wir sagen. Der konstituiert uns dank unserer ersten Personalperspektive. Das ist ein bisschen schwierig.
Ich glaube, Becker kann sich das auch vorstellen, weil sie es vorstellen will. Erklären kann sie sich das auch nicht definitiv. Und dafür spricht vielleicht der letzte Satz, der die Option offen lässt. Ontology need not. Sie schreibt ja nicht das not, sie schreibt need not. Mhm. Also es gibt ja die Option, dass es doch kann.
Genau. Also ich lese das Lied jetzt mal wieder von Olson. Sie sagt, also es ist jetzt, Olson behauptet, Ontologie müsse der Biologie folgen. Und ich zeige dir einen Fall, den Fall der Konstitution, wo es eben nicht der Fall ist, wo es dennoch nicht so eine außernatürliche Geschichte ist, so spooky, sondern es ist kompatibel. Damit versucht sie darauf hinzuweisen, dass sie jetzt nichts fingiert, was völlig im Widerspruch stehen würde mit der Evolutionstheorie. Es ist völlig kompatibel, aber dennoch heißt nicht, dass wir nur biologische Ontologie brauchen. Obwohl es evolutionär total erklärbar ist, evolutionär aufweisbar ist, folgt daraus nicht, dass wir eine biologische Ontologie betreiben. Und dann fragen wir uns recht, wo existiert dann die Person, wenn sie was getrennt ist, wenn sie eigentlich was Eigenes ist. Darf ich nicht sagen, was getrennt ist, das ist eben nicht. Die Person ist ja nichts, die Person ist sozusagen der tierische Organismus plus Selbstbewusstsein. Das ist die Person. Und dann entsteht eine neue Qualität. Und zwar sprunghaft emergenz.
Und der hat eine andere ontologische Charakter.
Genau. Hat eine andere ontologische Charakter, hat aber keine separate ontologische Existenz. Also nicht wie Res cogitans und Res existenz haben. Das möchte sie nicht. Das müssen wir uns jetzt vorstellen können. Also diese Verbindung von Körperorganismus und Person. Person ist ja nicht jetzt nur so ein substanzielles Selbstbewusstsein. Die Person ist ja dieser Körper in einer transformierten Art gesetzt. Das muss ich vorstellen. Ich glaube, dass diese Anschauung von Menschen dazu, weil wenn man sich diese gestrichelte Linie hier denkt, die muss man sich gestrichelt vorstellen, dann kann man sich vielleicht besser denken. Jetzt sind wir aber schon am Ende angelangt. Also sie hat hakt hier noch so ein bisschen, also noch das hier, Olsen says, I don't know what Baker means when she says that A, the animal that constitutes me now, and I, though numerically different, are one person. But as they just saw, I distinguish identity from sameness. This is entscheidend. Since A and Olsen are the same person, A derivatively and Olsen non-derivatively, there's just one person. Und hier ist auch noch wichtig, unterscheiden zwischen abgeleitet und unabgeleitet. Das ist auch noch ein Punkt, um diese Einheit zu erklären. Person, tierischer Organismus, teilen dieselben Eigenschaften. Nur auf eine verschiedene Weise. Hier, für mich ist es synonym. Also Sameness und Identity ist für mich
selbst, ich sehe da keinen Unterschied.
Ich habe mich gefragt, ob es der Unterschied zwischen gleich und also das gleiche
ja,
ist
der, genau.
Eigenschaften derselben Hinsicht und indem sie unterschiedliche Hinsichten zulässt, kann sehen sich jetzt imstande, dürfen sich imstande sehen, den zweiten Essay in Begriff zu nehmen. Diejenigen, die noch keine Regelung bekommen haben, kommt zu demnächst. Ich biete auch mal eine Sprechstunde an, am nächsten Freitag. Heute ist leider Universitätsfest, Sommerfest, da ist am Nachmittag das Gebäude jetzt geschlossen. Ich weiß nicht, wie früh, ab 16 Uhr, glaube ich, wird bald geschlossen. Dann wünsche ich mir noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.